wir predigen in unserer Gemeinde bestimmte biblische Bücher durch oder biblische Texte. Und seit einiger Zeit sind wir im zweiten Buch Mose. Und wir haben diese Predigtreihe genannt, das Evangelium nach Mose, um zu gucken, welche Aspekte vom Evangelium kommen, in welchen Texten zum Vorschein, wie können wir sie übersetzen für uns, was bedeutet das für uns, so ein Text, der in einer Welt und in einer Kultur spielt und seine Relevanz gehabt hat, die uns völlig fremd ist an vielen Stellen. Gibt es da Kontinuität, gibt es Dinge, die gleich sind? Das ist so die große Fragestellung. Und heute kommen wir an eine Begebenheit ran, wo zwei Mächte, zwei Personen massiv aufeinander prallen. Gott, der Gott Israels, hat sich Mose offenbart am Dornbusch, das haben wir letzte Woche gehört, und hat ihm den Auftrag gegeben und gesagt, geh zum Pharao und sag ihm, so spricht Gott der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dienen kann. Und wenn man ein bisschen weiter liest, dann kommt raus, dass Gott etwas das beansprucht, was ihm gehört. Gott stellt einen Anspruch an sein Volk und diesen Anspruch macht er gegenüber dem Pharao, der das Volk der Hebräer, später wird es das Volk Israel genannt, versklavt, als Arbeitssklaven hält. Der macht diesen Anspruch ihm gegenüber deutlich. Und Gott sagt im Grunde genommen, das Volk Israel ist mein erwähltes Volk, es ist mein Eigentum, es gehört dir nicht. Du hast kein Recht, es als Sklaven zu halten. Lass mein Volk darum ziehen, damit es mir dienen kann. Ein massiver Anspruch. Und Pharao reagiert entsprechend so. In 2. Mose 5, Vers 2 steht, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Klares Statement. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist die Ursache dafür, dass der Pharao eben solch eine Antwort gibt? Man könnte überlegen, ist vielleicht Pharao jemand, der zum allerersten Mal in seinem Leben von Gott, von dem Gott Israels hört? Und Pharao sagt, Moment mal, jetzt begegnet mir hier eine Macht, ein Gott, den ich gar nicht kenne. Ich weiß nichts von ihm. Ich habe ein gewisses Informationsdefizit. Und bevor ich mich jetzt mit diesem Anspruch Gottes auseinandersetze, würde ich gerne ein paar mehr Infos über diesen Gott haben. Ist es das? Oder man könnte fragen, ist es vielleicht einfach eine ganz offene Frage, dass Pharao sagt, okay Gott, du möchtest etwas von mir, dann offenbare dich doch mir, ich bin ja bereit zu hören. Aber diese starke Antwort, ich kenne Gott nicht und ich werde das Volk auch nicht ziehen lassen, macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn da etwas anderes vorliegt. Und wenn wir jetzt mal an den Anfang des zweiten Buches Moses zurückblenden, ganz am Anfang, stellt sich der Pharao, dieser große König von Ägypten, der sich selbst Gott nennt, als jemand da, als eine Person, die aus Angst vor möglichem Machtverlust einen tausendfachen Mord anordnet. Das Volk Israel wird als Sklaven gehalten, Arbeitssklaven. Dadurch werden riesige Bauten gebaut im Reich Ägypten. Und das Volk Israel vermehrt sich, wird größer. Und der Pharao sagt, bevor das hier möglicherweise uns überflügelt an Zahlen, an Bevölkerungszahl, gebe ich den Befehl, dass alle neugeborenen Jungen der Juden in den Nil geworfen werden, getötet werden. Ein Genozid. Eine Völkervernichtung. Und selbst wenn das eine andere Kultur war, selbst wenn das in einer ganz anderen Zeit gespielt hat, selbst wenn Menschenrechte damals vielleicht noch nicht das Thema waren, so einen Befehl zu geben und so etwas zuzulassen und so etwas aufgrund dessen, dass man seine eigene Macht sichern möchte, zu befehlen, dazu gehört ein gewisser Charakter und eine gewisse Herzenshaltung. Und der Pharao wird uns dadurch und eben auch hier als eine Person, als ein Charakter vorgestellt, der sehr hart ist, der in seinem Herzen gewisse Vorentscheidungen getroffen hat, im Hinblick auf seine Entscheidung und eben auch im Hinblick auf die Begegnung mit Gott. Und das, was wir in diesen Kapiteln 7 bis 10, um die es heute geht, mal zusammengefasst, wir kennen als die buchstäblichen ägyptischen Plagen, hat seinen Ursprung in dieser Begegnung zwischen Gott mit seinem Anspruch und der Antwort Pharaos. Und Gott sagt jetzt mehrmals in diesen drei Kapiteln, fünfmal insgesamt, ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Gott nimmt also diese Frage, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, des Pharaos ernst. Und sagt, ich werde dir zeigen, wer ich bin. Ich werde mich dir als dieser Gott offenbaren. Und damit meint Gott zum einen den Pharao ganz persönlich. Damit meint Gott das ägyptische Volk insgesamt. Gott meint das Volk Israel. Nämlich es wird deutlich, dass Gott diese Begebenheit und diese Ereignisse gebraucht, sowohl um mit dem Pharao zu arbeiten, als auch an seinem Volk zu arbeiten. Nämlich insofern, dass Gott sagt oder es deutlich wird, das Volk Israel seit mehreren Jahrhunderten versklavt. Menschen, die es nicht gewohnt sind, in Freiheit zu leben, die gar nicht wissen, wie sich Leben in Freiheit anfühlt, die vielleicht auch gar keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, frei zu sein, die keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, gerettet zu sein, gerettet zu werden. Diesem Volk offenbart sich Gott in diesen Ereignissen als der Gott, der massiv Rettung schafft. Nicht, weil das Volk so stark aufbegehrt hat oder rebelliert hat oder einen Aufstand angezettelt hat. Nicht, weil der Pharao so gnädig ist und sagt, na gut, heute habe ich einen guten Tag, ich lasse das Volk Israel ziehen, sondern weil Gott höchstpersönlich eingegriffen hat und sich als dieser starke Gott, als dieser Retter offenbart hat. Und es wird sogar deutlich, dass Gott an einer Stelle sagt, in 2. Mose 9, Vers 6, die ganze Welt soll erkennen, dass ich Gott bin. Die ganze Welt soll erkennen, dass ich Jahwe bin, dass ich der Allmächtige bin, dass ich der Heilige bin. Und dann geht es los, die erste Plage. Mose und Aaron im Auftrag Gottes schlagen auf den Nil, der Nil wird zu Blut. Die nächste Plage, nachdem diese erste Plage vorbei ist, eine Froschplage ergießt sich über das ganze Land Ägypten. Die Frösche sind überall zu finden, bis in die Schlafzimmer hinein, bis in die Küchen hinein, bis in die Vorratskammern hinein. Die nächste Plage, Stechmücken kommen. Die nächste Plage, nochmal anderes Ungeziefer kommt. Die nächste Plage, Pestbeulen oder schmerzhafte Abszesse sind an den Körpern aller Ägypter zu finden. Die nächste Plage, ein Hagelsturm ergießt sich über das ganze Land Ägypten, macht fast die Hälfte der Ernte platt. Die nächste Plage, Heuschrecken kommen und vernichten den Rest der Ernte. Die nächste Plage, die Sonne verfinstert sich und man kann 3 Tage lang nichts sehen. Warum das? Warum diese Massivität? Warum diese Brutalität? Nicht nur Tiere oder nicht nur Pflanzen kommen zu Schaden, sondern Menschen gehen dabei drauf, Menschen sterben. Durch jede einzelne dieser Plagen macht Gott deutlich, Pharao, du nennst dich zwar selbst Gott und du wirst auch als der Gott Ägyptens angebetet, als der Sohn der Sonne oder des Sonnengottes Ra. Aber ich stelle dir gegenüber unter Beweis, meine Macht ist größer als deine. Meine Macht ist auch größer als die deiner Zauberer und die deiner Wahrsager und die deiner Leute, die mit okkulten Praktiken zuallererst noch manche dieser Plagen nachmachen können, Sie machen auch Wasser zu Blut. Sie schmeißen auch einen Stock auf die Erde, der wird auch zu einer Schlange. Sie machen noch manches andere mehr, aber in den letzten Plagen können sie das nicht mehr nachmachen und können noch nicht mal vor Mose und noch nicht mal vor dem Pharao erscheinen, weil Gott sie eben auch mit diesen körperlichen Krankheiten gezeichnet hat. Und Gott macht deutlich, auch der Machtbereich dieser ägyptischen Götter, auf die du setzt und denen du dienst und nach denen du dich nennst und denen du opferst im Nil und in manchen anderen und wo du die Sonne anbetest, all das ist in meinem Machtbereich drin. All das untersteht meiner Herrschaft. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, warum macht Gott es in dieser Intensität? Warum macht Gott das in dieser, ja, man könnte fast sagen, in dieser Brutalität? Hat Gott es nötig, einem Menschen wie dem Pharao auf solch eine Art und Weise seine Macht zu zeigen? Hat Gott es nötig, zu zeigen, wie mächtig er ist? Ist Gott vielleicht in seinem Stolz verletzt worden? Da erdreistet sich Pharao zu sagen, wer ist denn Gott? Ich höre nicht auf ihn, ich lasse mein Volk doch nicht ziehen. Diese Arbeitssklaven, die diesen Gott da anbeten, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ist Gott vielleicht ärgerlich und sagt, jetzt werden wir erst mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt? Was ist der Beweggrund für Gott, das so zu machen und Pharao so zu begegnen? Wir kommen hier an ein Merkmal im Wesen und im Charakter Gottes, der deutlich macht, Gott möchte sich seiner Schöpfung offenbaren. Und Gott möchte tatsächlich seiner Schöpfung gegenüber zeigen, dass er Gott ist. Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Ist nicht gemünzt auf diese Begebenheit, ist nicht reduziert auf diese Ereignisse damals, sondern das ist Beweggrund Gottes von vornherein. Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Ihr sollt begreifen, wer ich bin. Und an manchen Stellen wird deutlich, dass Gott es liebt, sich in einer gnädigen, in einer liebevollen Haltung seiner Schöpfung zu offenbaren. In der Größe seiner Schönheit, in der Kreativität, die er in seine Schöpfung hineingelegt hat, durch vieles andere mehr, durch Lebensfreude, dadurch, dass er Leben schenkt und dadurch, dass er Leben erhält und dadurch, dass er Möglichkeit gibt, Leben zu genießen. Aber manchmal muss Gott quasi etwas anwenden, was Petrus einmal so formuliert hat. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn jemand Vorentscheidungen Gott gegenüber getroffen hat, wenn jemand sich nicht auf das einlässt, was Gott ihm offenbaren möchte, wenn jemand wie der Pharao Gott etwas vorenthält, was eindeutig Gott gehört, dann wendet Gott hier eine andere Vorgehensweise an. Er begegnet den Menschen, die ihm gegenüber hart begegnen, manchmal genauso hart. Gott liebt es, gnädig zu sein. Das ist auch Aussage des Alten Testaments. Gott liebt es, Erbarmen zu zeigen. Aber einer Person, einem Charakter, einem Herzen wie dem des Pharaos gegenüber offenbart sich Gott auf eine andere Art und Weise. In jeder Plage, es wird deutlich, in jeder Plage hat nämlich der Pharao die Chance, sein Herz verändern zu lassen. Die Plagen kommen, sind vorbei und fast nach jeder Plage treten Mose und Aaron wieder auf den Plan mit genau demselben Wunsch Gottes. So spricht Gott der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Und in den ersten Plagen ignoriert der Pharao das völlig. In den nächsten Plagen fängt er an, mit Gott zu handeln. Dann sagt er, okay, die Männer dürfen ziehen und Gott opfern. Kinder und Frauen bleiben hier. Dann kommt eine Plage und er bittet Mose und Aaron, diese Plage wegzunehmen und postwendend, nachdem die beiden Gott darum gebeten haben, diese Plage wieder wieder weg sein zu lassen, verkehrt der Pharao sein Herz wieder ins Gegenteil und sagt, nix ist, ihr bleibt hier. Dann beim nächsten Mal sagt er, okay, das ganze Volk kann ziehen, aber das ganze Vieh bleibt hier. Das bleibt hier schön in Ägypten. Und Mose und Aaron sagen, Pharao, verstehst du nicht, wir sollen Gott opfern und wir wollen Gott opfern. Gott wird sich ein Opfer aussuchen, das bestimmst du doch nicht. Gott lässt nicht mit sich verhandeln. Und Gott lässt sich auch nicht hinters Licht führen. Gott lässt sich schon gar nicht veralbern. Was glaubst du, was für ein Spiel du hier treibst? Und das Ende all dessen, dieser ganzen Begegnung zwischen Gott und Pharao, ist, dass Gott höchstpersönlich an einem Punkt, so nennt es die Bibel, das Herz des Pharao hart macht, so hart, dass er quasi keine Chance mehr hat, sich nochmal zu besinnen und anders zu entscheiden. Gott lässt den Pharao in seiner Rebellion ihm gegenüber erstarren. C.S. Lewis, der große britische Philosoph, hat das einmal so ausgedrückt: Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Pharao, du willst nicht umkehren. Du willst auf diese massiven Eindrücke der Macht Gottes, die Gott dir zeigt, deinem Volk zeigt, der ganzen Welt zeigt, nicht reagieren. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du darin bleibst. Was hat uns das jetzt zu sagen? Ist der Gott, wie er uns hier begegnet, im zweiten Buch Mose, nicht ein völlig anderer als der, wie wir ihn im Neuen Testament erleben? Ist der Gott hier nicht brutal? Ist der Gott hier nicht zutiefst bösartig? Und offenbart uns nicht das Neue Testament, dass Gott ein Gott der Gnade ist, dass Gott es liebt zu vergeben, dass Gott es liebt, gnädig zu sein? Oder hat sich vielleicht das Herz der Menschen verändert? Sind die Menschen vielleicht Gott gegenüber jetzt aufgeschlossener grundsätzlich? Sind sie weniger hart? Sind sie weniger stolz? Weder das eine ist es noch das andere. Gott hat sich in seinem Wesen nicht verändert. Und so wie er uns hier begegnet, ist er nach wie vor. Und der Mensch hat sich auch nicht verändert. Stolz und Hochmut und Hartherzigkeit ist nach wie vor eins der stärksten Leitmotive im Herzen von Menschen. Aber mit Jesus Christus ist etwas hineingekommen, das ich so nenne, Gott gibt der Gnade mehr Raum. Jesus Christus als der Sohn Gottes kommt auf diese Welt, lebt als Mensch, offenbart den Menschen den Willen Gottes und er stirbt am Kreuz. Und in diesem Moment ist das ganze Gericht Gottes und der ganze Zorn Gottes über die Hartherzigkeit der Menschen konzentriert sich in diesem Moment auf Jesus, auf diesen Menschen, auf diese eine Person. Wenn man so will, ist Jesus der Blitzableiter für Gottes Zorn. Ein Blitzableiter ist dafür da, dass der Blitz mit seiner Macht eben nicht in das Gebäude einschlägt, eben nicht den Baum zerbrennt, eben nicht das Lebewesen trifft, was auch immer. Und an Jesus konzentriert sich der Zorn Gottes. Und Gott kann sagen, meine Gerechtigkeit ist Genüge getan und ich gebe der Gnade mehr Raum. Mein Angebot, dass Menschen in ihrem Herzen verändert werden, mein Angebot, dass Menschen umkehren, ist da. Aber nach wie vor stellt Gott einen Anspruch an das, was ihm gehört. Gott möchte das haben, was ihm gehört, um darin seine Ehre zu zeigen. Und das macht auch das Neue Testament unmissverständlich deutlich. Zum Beispiel in Philipper 2, Vers 9. Da schreibt Paulus, Jesus ist der Sohn Gottes. Er verzichtete auf seine Vorrechte. Genau das haben wir gerade gesungen in dem einen Lied. Und er wurde ein Diener, er wurde ein Mensch und er erniedrigte sich noch mehr und er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und dann sagt Paulus in Philipper 2, Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ihr Lieben, versteht ihr, Gott beansprucht das, was ihm gehört. Und Gott sagt, mir gehört die ganze Erde. Mir gehört jedes einzelne Leben. Kein Leben ist davon ausgenommen. Und ich möchte, dass sich in deinem Leben meine Ehre zeigt. Am liebsten ist es mir, wenn du dich mir zuwendest und wenn du dein Herz von mir erreichen lässt. Nichts mache ich lieber, sagt Gott, dafür gebe ich sogar meinen eigenen Sohn, dass du siehst, wie sehr ich dich liebe, dass du eine Möglichkeit hast, dir mein Herz zuzuwenden. Dass du eine Möglichkeit hast, aus deinem Stolz rauszukommen. Dass du eine Möglichkeit hast, dass ich mich mit meiner Ehre in deinem Leben verherrlichen kann. Aber sei dir im Klaren darüber, ich werde mich im Leben eines jeden Menschen verherrlichen. Am liebsten auf diese Art und Weise, dass ein Mensch mit mir unterwegs ist. Aber wenn ein Mensch eine andere Entscheidung fällt, sei dir gewiss, ich werde mich auf die andere Art und Weise auch in seinem Leben verherrlichen. Vielleicht hörst du das so zum allerersten Mal. Vielleicht bist du dir schon dieses Anspruchs Gottes an dein Leben bewusst. Aber du hast Gott so auf Abstand gehalten und hast gesagt, ich kenne Gott nicht und ich möchte ihn am liebsten auch gar nicht kennenlernen. Und ich möchte mich diesem Anspruch auch nicht stellen. Vielleicht ist heute eine Gelegenheit dafür da, dass du diesen Gedanken nochmal verinnerlichst. Und nochmal überlegst, was machst du mit diesem Anspruch Gottes an dein Leben? Bleibt es bei deinem Nein ihm gegenüber? Oder ist vielleicht heute der Zeitpunkt gekommen, dass du sagst, ich möchte mich neu diesem Anspruch Gottes stellen. Und ich möchte diese Vorbehalte, die ich gegenüber Gott habe, was er mit meinem Leben anstellt. Warum er alles von mir beansprucht und ich nichts mitzureden habe scheinbar in diesem ganzen Geschehen. Ich möchte das nicht von mir weghalten, sondern ich möchte mich auf den Weg machen, mich mit Gott in diesem Prozess auseinanderzusetzen. Vielleicht bist du auch schon mit Gott unterwegs und lebst in seiner Gnade, lebst in diesem Raum der Gnade. Vielleicht zeigt dir Gott auch heute Morgen, dass es bestimmte Lebensbereiche gibt, wo du etwas noch unter Kontrolle hältst. Das kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht ist es deine Zeit, wo du sagst, ich glaube an Gott, ich habe mich gerne von ihm retten lassen, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich in der Gnade Gottes lebe und dass Gott sich in meinem Leben verherrliche. Aber was das grundsätzliche Zeitmanagement angeht, das ist unter meiner Kontrolle. Und vielleicht ist nicht die Zeit dein Sklave, sondern vielleicht hat sich's umgedreht inzwischen und du bist der Sklave deiner Zeit. Und Gott sagt, hör auf zu spielen. Übergib mir dein Zeitmanagement. Veralber mich nicht und hör auf, mit mir verhandeln zu wollen. Dass das ja schon okay ist, aber dass das schon noch unter deiner Kontrolle bleiben darf. Verstehst du, ich habe einen Anspruch an dein ganzes Leben. Vielleicht ist es auch dein Nachdenken über deine Zukunft. Vielleicht hältst du die Vorstellung davon, wie dein Leben sich entwickeln soll, was aus dir werden soll, wie sich das dann ereignen soll, so unter deiner Kontrolle, dass du die Vorstellung von deiner Zukunft tatsächlich versklavst. Und Gott sagt dir heute, lass diese Vorstellung frei. Deine Zukunft gehört mir. Du bist eingebunden in meine Geschichte mit dir. Und versuch nicht, so einen Deal zu machen, dass deine Vergangenheit schon irgendwie bei mir gut aufgehoben ist, aber deine Zukunft dir allein gehört. Mir gehörst du ganz und gar mit deiner Vergangenheit und mit deiner Zukunft und auch mit dem, was gerade im Moment ist. Vielleicht sind es noch andere Sachen. Vielleicht ist es die Vorstellung davon, wie Gemeinde sich gestalten soll. Vielleicht sagt Gott dir, deine Vorstellung davon, wie Leben als Christ aussieht, deine Vorstellung davon, was sich in einer Gemeinde ereignen darf und was nicht, das ist so wichtig für dich. Das hältst du unter Verschluss. Aber verstehst du, ich bin Herr der Gemeinde, auch dieser Gemeinde. Lass mich doch meine Gemeinde auf die Art und Weise bauen, mit den Menschen, die hier sind, die ich möchte. Und stell dich damit rein. Gott wirbt um dein Herz und um mein Herz. Der Gott in der Zeit von Mose ist kein anderer, als er heute ist. Gott wirbt um unser Herz, dass unser Herz ihm gegenüber weich wird. Und das tut er auch in diesem Moment. Wie ist deine Antwort?